Hallo und guten Abend. Herzlich willkommen zu deiner neuen Folge Pflegeexamen, einfach dein Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute wollen wir uns mit dem Thema der Herzinsuffizienz nochmal genauer befassen. In anderen Podcasts haben wir schon mal über das Herz an sich gesprochen, wie es aufgebaut ist, wie der Ablauf so ist, wofür es wichtig ist. Heute möchte ich mit dir mir nochmal die Herzinsuffizienz so ein bisschen genauer angucken. Einfach nochmal so einen kleinen Überblick, was bedeutet Herzinsuffizienz, wie wird sie eingeteilt. Die Herzinsuffizienz an sich ist erstmal vielleicht auch eben verbunden mit einer Herzmuskelschwäche oder auch einer Pumpleistungsschwäche bekannt. So wird auch die Herzinsuffizienz auch eben genannt. Und da ist es eben so, dass auf Grund verschiedener Ursachen es einfach dazu kommt, dass die Pumpleistung des Herzens nicht mehr ausreichend ist. Das heißt also, es schafft es jetzt nicht mehr, die Blutmenge, die da in ihm drin ist, rauszuwerfen und damit eben beide Kreisläufe anzutreiben. Unterschieden werden die Herzinsuffizienzen, die Krankheiten also des Herzens, einmal die Linksherzinsuffizienz, die Rechtsherzinsuffizienz und die globale Insuffizienz. Da komme ich nachher nochmal drauf, um das genauer einzuteilen. Wenn wir jetzt also ein Problem haben, dass die Pumpleistungsschwäche hier vorliegt, dann führt es natürlich dazu, dass auch die Organe, die in der Peripherie sind, eben jetzt nicht mehr ausreichend versorgt werden können mit Blut und damit eben auch verbunden mit weniger Sauerstoff und eben Nährstoffen. Oft ist es eben so, dass das Herz erstmal anfängt, das Ganze irgendwie zu kompensieren. Wir haben verschiedene Kompensationsmechanismen, die eben anspringen, was aber dann im Verlauf eben zu einer Verschlechterung führen wird. Grundsätzlich ist es so, dass diese Krankheit, die wir haben, diese Herzinsuffizienz erstmal eben keine eigene Krankheit an sich ist, sondern eben die Folge einer bestehenden Krankheit und dann eben in dieser Kombination dann auftritt. Wir haben unterschiedliche Formen der Herzinsuffizienz. Wir haben einmal eine sogenannte systolische Herzinsuffizienz. Hier ist die Auswurfleistung des Herzens, also hier der linken Herzkammer, einfach vermindert. Und damit ist es eben auch so, dass weniger Blut in den Körperkreislauf gepumpt werden kann. Wenn man sich das andere anguckt, das ist die diastolische Herzinsuffizienz. Hier haben wir halt eine gestörte Dehnbarkeit von der linken Herzkammer. Die muss halt eben jetzt gegen einen höheren Widerstand gefüllt werden. Und das ist natürlich problematisch und das muss passieren, ehe das Blut von dort in den Körperkreislauf gepumpt werden kann. Jetzt ist es eben so, dass man es auch noch weiter unterscheiden kann, zu sagen, okay, wir haben auch noch eine akute Herzinsuffizienz und die kann tatsächlich in relativ kurzer Zeit auftreten. Das können hier Minuten sein, aber eben Stunden oder auch eben wenige Tage. Die chronische Herzinsuffizienz, das ist eben, hält einfach schon ein bisschen länger an. Hier reden wir über eine Symptomatik, die seit Wochen, Monaten oder vielleicht auch Jahren tatsächlich eben schon anhält. Gucken wir uns mal auch jetzt die Krankheiten unseres Herzmuskels eben an und fangen mal an mit der Linksinsuffizienz. Also oftmals ist es eben so, dass die Menschen eine Linksherzinsuffizienz eben haben. Es gibt es auch eben weniger, aber dass nur eine Rechtsherzinsuffizienz eben auftritt, aber vermehrt tritt die Linksherzinsuffizienz auf. Hier gucken wir uns mal die Ursachen an. Also was führt denn dazu, dass die Pumpleistung hier nicht mehr richtig funktionieren kann? Da gibt es unterschiedliche Sachen. Hier kann es eben sein, dass die Klappen einfach defekt sind, der linken Herzseite. Und wenn das eben auch passiert, muss das Herz eben mehr Druck aufwenden, um sein Blut eben rauszupumpen. Das führt eben dann dazu, dass der Muskel der linken Herzseite hypertrophiert. Ne? Er wird einfach zu groß. Er kann sich nicht mehr richtig zusammenziehen. Er ist zwar riesig, aber es reicht eben trotz allem nicht mehr aus, diese Kraft sich richtig zusammenzuziehen und das Blut eben rauszupumpen. Die Symptome der Linksherzinsuffizienz unterscheiden sich von der Rechtsherzinsuffizienz. Wenn die Längsherzinsuffizienz hier weiter fortschreitet, ist es eben so, dass der Gasaustausch in der Lunge nicht mehr stattfinden kann, weil in der linken Herzseite aus der Kammer eben das Blut nicht mehr rausgepumpt werden kann und staut sich dann eben den Vorhof zurück, dann wieder in die Lunge. Dann haben wir aber zu viel Blut quasi in diesen kleinen Gefäßen und dann kann es eben dazu führen, dass Ödeme jetzt in der Lunge entstehen. Stell dir das einfach vor, du hast irgendwie so ein ja, wie so ein Strohhalm, den pumpst du auf und dann geht das eben auf. Es wird porös, es wird rissig und dann können eben die Teilchen raus, das Wasser kann raus, das lagert sich an um die Alveolen. Der Gasaustausch kann hier eben schwer stattfinden. Die Leute haben oft eben eine Atemnot, die wird unterteilt in 4 Stadien, die gucken wir uns eben nochmal nachher genauer an. Symptome sind auch weiter, die sind nicht mehr so belastbar. Kein Wunder, wenn der Sauerstoff eben nicht mehr in den Körper kommt, dann kann ich den halt auch eben nicht mehr so benutzen. Und oft ist es auch eben noch dazu kommt, dass die Konzentration eben einfach sinkt. Auch das ist begründbar damit, dass aber weniger Sauerstoff eben im Gehirn zur Verfügung steht. Oft ist es eben so im Verlauf, dass man das auch hören kann an der Lunge. Die haben so Raschelgeräusche in der Lunge und ganz oft zeigt sich das einfach auch, dass die eine Nykterie entwickeln, also das nächtliche Wasser lassen. Wenn das nicht behandelt wird, diese Linksherzinsuffizienz, und es ist schwerlich dran vorbeizugehen, also die Symptome werden immer zunehmend, das kriegt man schon mit, das ist nichts, was man irgendwie gar nicht so mitkriegt, dann führt es irgendwann dazu, dass die Rechtsherzinseite eben auch eine Herzinsuffizienz bekommen kann, einfach dadurch, dass der Druck ja irgendwann auch in der rechten Herzhälfte eben steigt, wenn das Blut also von der linken Kammer in den Vorhof gepresst wird, sich zurückstaut in die Lunge. Aber es kommt ja auch ständig neues Blut von der rechten Herzseite nach, wird das natürlich dazu führen, dass sich das irgendwann auf der rechten Herzseite eben einfach auch stauen kann. Therapie, das ist eben hier so, je nach Stadium, wie weit ist das fortgeschritten, reicht das hier schon mit Medikamenten, kann man vielleicht noch Sauerstoff geben oder eben am Ende steht eventuell die Herztransplantation im Raum. Jetzt habe ich vorhin am Anfang gesagt, dass wir Kompensationsmechanismen haben, das Herz jetzt hier macht. Da unterscheiden wir einmal die kompensierte Herzinsuffizienz. Das heißt also, der Sympathikus, der nimmt hier an Fahrt auf, die Aktivität, die steigt. Damit ist der Blutdruck natürlich erhöht. Er versucht ja mit aller Macht eben allen Zellen des Körpers, deines Körpers eben Sauerstoff zum Beispiel und Nährstoffe zur Verfügung zu stellen. Das heißt aber auch hier die Kontraktionskraft des linken Herzens, das nimmt zu, das nimmt an Fahrt auf. Dadurch eben ist es so, dass die Muskelmasse im linken Herzen jetzt eben größer wird. Wir haben jetzt eine Myokardhypertrophie und eventuell erhöht sich eben auch die Herzfrequenz. Das ist noch kompensiert, damit versucht er das Ganze eben auszugleichen. Kannst du dir jetzt ja vorstellen, wenn du eine Schuhfabrik hast und du produzierst am Tag da irgendwie 100 Paar Schuhe und jetzt auf einmal musst du in doppelter Geschwindigkeit 5000 Schuhe produzieren, kannst du dir überlegen, wie lange deine Fabrik das durchhält? Das wird schwierig. Also irgendwann schafft es das Herz auch nicht mehr, das Ganze zu kompensieren. Und dann geht es über in die dekompensierte Herzinsuffizienz. Weil jetzt ist es eben so, dass es dem linken Herzen eben nicht mehr gelingt, diese Kompensation aufrechtzuerhalten. Erhöhte Herzfrequenz, erhöhter Blutdruck, Muskelmasse hat er schon vergrößert, hilft aber alles gar nichts. Und jetzt kommt es leider eben dazu, dass diese Herzhöhlen eben vollkommen ausleiern. Und jetzt haben wir das eben auch die Problematik, von der ich eben schon gesprochen habe. Das Blut staut sich in den Lungenkreislauf eben jetzt zurück. Das nennt man Rückwärtsversagen. Dadurch muss aber auch das rechte Herz stärker pumpen, weil es muss ja sein Blut auch in den Lungenkreislauf kriegen. Das heißt, das muss hier mit mehr Druck eben rein. Und jetzt haben wir ein Riesenproblem. Der rechte Herzmuskel, der wird eben auch vergrößert und wird es irgendwann eben auch nicht mehr schaffen. Und dann kommen wir schon zum nächsten. Dann haben wir eine Rechtsherzinsuffizienz, die noch dazu kommt. Durch die Linksherzinsuffizienz, die wir eben besprochen haben, werden halt einfach auch die Klappen und der Muskel des rechten Herzens belastet. Sie gehen dann irgendwann eben auch mit kaputt. aufgrund dieses Mechanismus, weil die Kompensation hier kaum möglich ist. Die Rechtsherzinsuffizienz tritt selten alleine auf, gibt es aber auch, aber eher meistens in Kombination mit der Linksherzinsuffizienz. Die Symptome unterscheiden sich jetzt hier aber zur Linksherzinsuffizienz ganz klar, weil die rechte Herzseite, wenn das Blut aus der rechten Herzseite eben nicht mehr rüber in die Lunge gepumpt werden kann, staut sich sie auch zurück und zwar bei uns in den Körperkreislauf wieder zurück. Du erinnerst dich, das Blut wird eben über die obere und untere Hohlvene zurückgebracht zum Herzen. Jetzt ist das problematisch, kann er nicht weiter, dann staut sich das zurück. Man kann das sehen. Es staut sich ja in allen Venen. Die Menschen, das kann man sehen, die haben so gestaute Halsvenen, da ist es schon mal deutlich sichtbar und es staut sich einfach in alle Organe zwischen Herz und Fuß, staut sich das eben einfach zurück. Am Anfang ist es nur in den Halsvenen zu sehen und dann gibt es eben auch weiter Ödeme, zwar im Bauch, die haben dann eine Aszitis und danach kommt es in den Fuß, da kann man das dann sehen. Was man aber leider eben nicht sieht, dass wir auch Ödeme haben in den innerliegenden Organen, die da sehr empfindlich sind. Der Bauch zum Beispiel oder der Darm und der Bauch und dann staut sich das zurück. Die haben oft ein Völlegefühl, denen ist oft übel. Die haben dann dadurch auch einfach keinen Appetit. Die Niere kann davon eben auch kaputt gehen, weil der Druck eben einfach zu groß ist. Das ist wirklich problematisch, weil hier haben wir das Problem, dass hier tatsächlich eben das Organversagen auch eben einsetzen kann. Also der Unterschied nochmal zwischen der Linksherzinsuffizienz, das sind die mit den Rasselgeräuschen, die kriegen schwer Luft, die haben Atemnot, die vier Stadien, die gucken wir uns gleich nochmal an. Und bei der Rechtsherzinsuffizienz ist es so, die haben als erstes eben Ödeme, also gestaute Halsvenen, dass ich das schon sehen kann. Die haben oft eine Zyanose eben auch in den Fingern zu sehen, ne, in den Akren. Die haben oft diese Aszitis, diese Wassersucht im Bauch, weil sich eben das da auch zurückstaut und Ödeme entstehen. Und dann bekommen die eben Ödeme am Unterschenkel und am Fuß. Da können wir das ganz gut sehen. Die vier Stadien der Atemnot, die das so beschreiben, inwieweit die Linksherzinsuffizienz fortgeschritten ist, die sind klassifiziert quasi von der New York Heart Association und die hat vier Stadien rausgebracht. Im ersten Stadion ist es eben so, wir haben eine absolut normale körperliche Leistungsfähigkeit. Das ist einfach nur so, wenn die sich so ein bisschen anstrengen. Bei Belastung kann es eben mal sein, dass so eine leichte Dyspnoe ist oder Herzrhythmusstörungen auftreten. Aber das Stadium 1 ist tatsächlich so, dass es meistens so ein Zufallsbefund ist. Also wir gehen zum Arzt und dann sieht man das. Also man kann relativ lange damit leben, ohne das so mitzukriegen. Im Stadium 2 ist schon ein bisschen einfacher, weil das zu merken, die haben schon leichte Beschwerden, so bei alltäglich körperlicher Belastung. Da merken die das schon, aber die sind ganz schnell erschöpft bei stärkerer Belastung. Das kann manchmal auch einfach schon sein, dass die Treppen hochlaufen, zum Beispiel. Beim Stadium 3, da wird es richtig auffällig, das ist eben so, bei geringer körperlicher Belastung sind die schon außer Atem, die sind fix und fertig, die müssen sich erstmal hinsetzen, müssen sich ausruhen. Das merkt man schon, die sind nicht mehr so leistungsfähig. Also die laufen jetzt mit ihnen nicht mehr 7 Kilometer vor und zurück, das funktioniert nicht mehr. Die sind relativ zügig ja, außer Atem. Was aber hier noch ist im Stadion 3, was für 2 und 1 auch gilt, in Ruhe, wenn nichts passiert, haben die auch überhaupt keine Beschwerden. Das ändert sich jetzt aber im Stadion 4 und das ist eben so, wir haben Beschwerden tatsächlich in Ruhe. Bei allen möglichen körperlichen Aktivitäten sind die außer Atem, die kriegen kaum Luft. Wie gesagt, in Ruhe auch und die Menschen, die sind oft sind bettlägerig, die können sich einfach gar nicht mehr bewegen und auch nicht mehr belasten. Die Beine müssen tief gelagert werden, damit einfach das Wasser nicht den Druck erhöht im System, damit wir das Herz noch so ein bisschen schützen können. Manchmal können die auch einfach ihren Kopf nicht mehr bewegen. Die brauchen wirklich auch Sauerstoff in diesem Stadion schon. Genau. Wenn jetzt also beides passiert ist, die Linksherzinsuffizienz, wo es dann eben dazu gekommen ist, dass wir einfach jetzt eine Dekompensation haben und die Rechtsherzinsuffizienz eben auch auftritt, dann spricht man eben von einer globalen Herzinsuffizienz. Hier ist es eben dazu gekommen, dass wir eine Herzmuskelhypertrophie haben, ne? Der Muskel, der die ganze Zeit gegen den erhöhten Druck gearbeitet hat und das schafft der Körper nicht. Also wenn diese Mehrleistung die ganze Zeit da ist, diese Mehrarbeit, ne, erinnere dich an das Beispiel mit der Schuhfabrik, dann sinkt natürlich auch die Auswurfleistung. Also der pumpt und pumpt und pumpt, aber er schafft das eigentlich gar nicht mehr in dieser Riesenmenge. Das Problem eben, was entsteht, ist ja eben, dass während der Systole nicht ausreichend Blut ausgeworfen wird. Das heißt, wir haben eine Menge, die zurückbleibt. Erinnere dich dran, die Herz Höhlen, die leiern jetzt hier einfach aus, die Herzkammern, die haben eine Dilatation und oft tritt die chronische Herzinsuffizienz tatsächlich in Kombination mit koronaren Herzerkrankungen auf. Gucken wir uns mal die Ursachen an, also was gibt es für Ursachen? Häufige Ursachen sind tatsächlich eine arterielle Hypertonie, koronare Herzkrankheiten mit Herzinfarkt zum Beispiel, Herzklappenfehler. Herzklappenfehler, erinnere dich an den Unterricht, können unterschiedlich ausgelöst werden, auch oft durch Infektionen zum Beispiel. Andere Ursachen treten zwar seltener auf, sollte man aber nicht außer Acht lassen. Das sind einfach Infektionen am Herzen, Myokarditis. Herzrhythmusstörung zum Beispiel, eine Kardiomyopathie oder eben auch ein akuter Verschluss der Lungenarterie, zum Beispiel durch eine Lungenembolie. Vergiftung und verschiedene Medikamente können eben dazu führen. Nicht außer Acht zu lassen sind natürlich angeborene Anomalien des Herzens, die dann eben zu einer Herzinsuffizienz führen können. Die Therapie, ich habe ja vorhin gesagt, Herzinsuffizienz nicht als einzelne Krankheit ebenso zu sehen, sondern als Folge von einer vorhandenen Grunderkrankung. Das heißt, hier ist eine symptomatische Therapie notwendig, aber es muss natürlich auch geschaut werden, was ist die Ursache der Herzinsuffizienz und die muss eben behandelt werden. Grundsätzlich erstmal haben wir auch allgemeine Maßnahmen, die dann eben greifen müssen. Das heißt einfach jetzt, dass eine starke körperliche Belastung vermieden werden muss, aber eben auch eine starke psychische Belastung. Corona-Erkrankungen können ja eben auch dazu führen. Ne? Wir haben das im Unterricht schon besprochen. Erinnere dich, was Stress und psychische Belastung einfach so rund um das Herz auslösen kann. Wenn die Menschen eine kompensierte Herzinsuffizienz haben, dann trotzdem ist es trotzdem möglich, auch leichte körperliche Bewegung zu machen und sollte auch nicht eingeschränkt werden. Bei der dekompensierten Herzinsuffizienz, dann ist tatsächlich Bettruhe angesagt. Das Herz schafft das nicht, wenn sie sich da noch ein bisschen bewegen. Das kann eben dazu führen, dass es einfach aufhört zu schlagen. Wichtig ist, dass die Ernährung umgestellt wird. Wir brauchen hier kleinere Mahlzeiten, mehrere dafür gerne, aber eher so leicht verdauliche Sachen, dass das eben der Körper nicht so belastet wird. Eher hier kaliumreich und kochsalzarm. Das eben in Absprache mit den Menschen, die die Pläne machen, also mit dem Arzt auch und den Ökotrophologen. Oft ist es so, dass die hier jetzt auch eine begrenzte Flüssigkeitsaufnahme angeordnet bekommen. Oft wird das eben die Bilanzierung dazu auch angeordnet. Das ist auch wichtig, damit ich das sehe, wie stimmt das hier mit Einfuhr und Ausfuhr. Thromboseprophylaxe, Atemgymnastik hier ganz wichtig. Und bei der dekompensierten Herzinsuffizienz, dann ist wirklich Sauerstoff angesagt über die Nasensonde. Und es gibt verschiedene Medikamente, die vermieden werden müssen. Als Beispiel wären wir hier schon bei den Glukokortikoiden, die nicht-steroidalen Antiphlogistika zum Beispiel. Einige Zytostatika dürfen auch nicht gegeben werden. Genau, das entscheidet der Arzt. Aber hier nochmal der Hinweis, auch einfach nach den Medikamenten gucken, damit wirklich nichts passiert. Zu den weiteren Therapien. Und genau wie man in die Pharmakologie einsteigt, welche Medikamente werden in welchem Stadium gegeben, dann freue ich mich doch, wenn du einfach unser Seminar besuchst, dann beantworte ich gerne alle deine Fragen. Jetzt wünsche ich dir viel Erfolg beim Lernen, viel Erfolg für das Examen und dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Bis dann, schönen Abend.